Auf Raymond van Barneveld folgt das große Comeback von Dave Chisnall. Wir haben zwei Retro-Champions auf der Proto in Hildesheim sozusagen. Gary Anderson muss dagegen gegen Martin Schindler aufgeben. Das sind einige der Themen heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit der zweiten Folge in dieser Woche. Wie immer ab mittwochs bei Patreon zu hören. Freitags für alle auf sämtlichen Kanälen, zum Beispiel bei Spotify, Apple, mein Sportpodcast und Sport1. Ich bin Kevin Schulte und grüße an dieser Stelle meinen alten Podcast-Partner. Ich freue mich ganz besonders auf Christian Rüdiger. Hi.
Grüß dich, Kevin. Hallo.
Ja, wir haben ja gesagt, dass du ab und an wieder dabei sein wirst und das ist jetzt der Fall. Christian, wie ist die Lage? Wie hast du die ersten Monate dieses Jahres verbracht? Sicherlich viel Fußball kommentiert in der Regionalliga Nordost und auch Darts geschaut, Fragezeichen?
Ja, das definitiv. Also ist ja viel los und klar, schaut man, wenn man die Zeit hat, alles und verfolgt das auch alles und ich muss ganz ehrlich sagen, tut sich auch ein bisschen was, jetzt nicht nur mit Luke Littler, sondern auch so, weil du jetzt schon die Retro-Garde angesprochen hast, Chizzy, Barney, dann Stephen Bunting, der auch schon lange dabei ist, der das Masters dann gewinnt, also man hat so ein bisschen auch den Eindruck, dass diese Spieler, die schon länger dabei sind, auch mal wieder ein bisschen sich stärker hervortun.
In der Tat, und das wird jetzt auch gleich von uns groß thematisiert, bevor wir uns unserem Hauptthema widmen. Der Proto in Hildesheim, vielleicht mal ganz kurz allgemein eine Art Zwischenfazit von dir in Bezug auf dieses erste Darts-Quartal. Welche Darts-Themen begeistern dich denn gerade? Was nervt dich? Was hältst du vielleicht von der Premier League in diesem Jahr? Ich frage mal so offen.
Ja, also es ist viel los, was ich sehr beeindruckend und erstaunlich finde, ist die Art und Weise, wie Luke Littler das bislang alles runterspielt. Also das hatten wir bei der WM auch schon ausgiebig diskutiert und dann die Frage, wie kommt er mit diesem Kalender zurecht? Mich erstaunt es und es ist auch sehr imposant, wie er damit zurechtkommt, wie er einfach da ist und nicht nur mitspielt, sondern direkt vorne auch dabei ist, Titel gewinnt. Du musst immer rechnen, dass er was Besonderes produziert. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Dann auch dieses kleine, so möchte ich es mal nennen, in Anführungszeichen, Comeback von Peter Wright, wo man sich auch schon fragen musste zu Beginn der Premier League-Saison, aua, geht das überhaupt gut? Klar, er hat erst 2 Punkte geholt, aber ich finde, auf der Pro-Tour macht er einen guten Eindruck und zeigt, dass er wieder so langsam in Form kommt. Gary Anderson finde ich herausragend auf der Pro-Tour, Van Dijvenbode, man merkt, dass die WWchen jetzt wieder weg sind, tut sich wieder hervor und ja, da ist einfach sehr viel Bewegung drin. Die Premier League, dieses Thema, ist das spannend oder nicht? Also ja, ich sag mal so, das ist der Modus, damit muss man sich dann auch irgendwie jetzt anfreunden, ändern kann man es so oder so nicht. Ich finde es trotzdem einfach spektakulär, weil man immer weiß, das spielen die Besten der Besten und die können was Besonderes produzieren. Von daher, da ist eine Menge Bewegung drin und da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den ersten 3 Monaten.
Jede Menge Bewegungen in Sachen Neuling, wenn wir über Luke Littler sprechen, der die gesamte Szene aufmischt. Aber jetzt in Hildesheim war er nicht am Start und darüber sprechen wir jetzt über die Retro Champions. Zunächst Players Championship Nummer 5 am Montag. Raymond van Barneveld gewinnt zum ersten Mal seit 3 Jahren auf der Pro Tour ein Event. Marvin Koch und ich haben in der ersten Folge in dieser Woche bereits kurz darüber gesprochen. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Hast du Barney nochmal so einen Run zugetraut?
Also man muss es ihm bei so einem Eintagesturnier schon zutrauen. Es hat sich, ich möchte nicht sagen angedeutet, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er spielt deutlich besser, als er das auch im vergangenen Jahr getan hat auf der Pro Tour, wo er oft dann auch, so war mein Empfinden, zu früh rausgegangen ist für die Qualität, die er nach wie vor hat. Und klar, das erste große Major-Turnier, die UK Open, die liefen nicht nach seinem Geschmack. Ich finde, er hat beim Masters auch schon mal gut gespielt in den Niederlanden, wo er dann gegen Van Gerven das Ding doch noch aus der Hand gibt. Also bei den TV-Turnieren, da wuppt es noch nicht so, aber ich finde, auf der Pro Tour in diesem Jahr, bei den ersten 6 Events, finde ich ihn sehr stabil. Nicht nur was die Averages angeht, sondern er hat da auch schon den einen oder anderen guten Run hingelegt. Und jetzt kann er auch mal bis zum Ende durchgehen. Und ich glaube, dass so ein Sieg auch ihm selber nochmal mehr Selbstvertrauen gibt, weil Barney ist immer einer, auch wenn er sagt, ja, er glaubt an sich selber und so weiter, wir kennen ihn alle, der braucht einfach auch Siege und dieses Gefühl, dass da sich wirklich was tut und was bewegt. Und dann schlägt er da Michael Smith, schlägt Gary Anderson, zwei ehemalige Weltmeister mit Stephen Bunting dann noch im Finale, einen dritten. Also der hat da wirklich schon klasse gespielt an diesem Tag und hat wirklich gezeigt, dass da noch Leben im alten Tiger ist.
Der Turnier-Average am Ende bei 95,6 Punkten, hat alles gespielt zwischen 91 und 99, also sehr viel Konstanz gezeigt auf hohem Niveau und genau das hat bislang nicht so gut geklappt. Er hatte ja ein paar gute Runs in Viertelfinals etc. pp., aber dann irgendwann kam wirklich so ein totales Off-Match und das war jetzt diesmal gar nicht dabei und dementsprechend der Schlüssel auch zum Turniersieg. Es waren souveräne Erfolge zunächst über Oskar Lukasiak, Jermaine Vatimena und Graham Hall, dann in Runde 4 gegen Michael Smith 6-3 gewonnen und auch einem 9-Data standgehalten. Also wirklich das am Ende trotzdem souverän gemacht. Im Viertelfinale ebenfalls souverän gewonnen gegen James Harrell und dann das Halbfinale, der Schlüssel zum Turniersieg letztendlich, wenn wir nur auf die einzelnen Ergebnisse schauen. 7-6 gegen Gary Anderson bis zum 5-5, alles mit Anwurf, dann drei Breaks. Barney zieht ins Finale ein und dann ist die Rakete schon abgehoben und kann von Stephen Bunting nicht mehr eingefangen werden. 8-1 setzt er sich gegen The Bullet durch und ja, wenn wir Barney kennen, dann wissen wir, was ihm so ein Sieg auch bedeutet. Er selbst ist jemand, der bei Niederlagen unfassbar viel hadert. Das ist mittlerweile, glaube ich, besser geworden. Er hat eine gesündere Einstellung, aber trotzdem, wenn wir auch so darüber nachdenken, wie lange macht er jetzt eigentlich noch, dann kann es ja nicht besser laufen, als jetzt hier mal wieder 15.000 Pfund zu cashen. Denn das ist eine ganz klare Ansage, die heißt, also aus den Top 30 lasse ich mich jetzt in den nächsten 12 Monaten zumindest mal nicht mehr verdrängen.
Richtig. Und das hilft vor allem auch für ein Raymond van Barneveld, für sein eigenes Selbstwertgefühl, dass er merkt, er kommt nicht nur in ein Finale, sondern er kann dann auch wirklich diesen Titel gewinnen. Das ist Barney auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, selbst wenn er das mittlerweile ein bisschen anders formuliert. Da hat er auch eine andere Einstellung gefunden, sicherlich. Dennoch, ist ein Sieg, ein Turniersieg für einen Spieler mit so einer Vita, der es über Jahrzehnte eigentlich nicht kannte, einer von vielen zu sein. Und mittlerweile ist er das ja auch. Er hat weiterhin noch einen sehr klangvollen Namen. Nur er muss auch eben sich dieser Situation annehmen und sagen, ich bin zwar ein fünfmaliger Weltmeister, aber es gibt auch viele, die haben einfach nicht diese Furcht, wenn sie meinen Namen lesen, sondern die zocken einfach aus der jungen Generation und da einfach dazwischen grätschen zu können, zu zeigen, ich bin weiterhin hier, ich will weiterhin zocken und ich habe auch weiterhin noch im Tank Titel zu holen. Das ist ein wichtiges Zeichen für Raymond van Barneveld und es ist ja nicht nur dieser Turniersieg, es sind nicht nur diese 15.000 Pfund, die er mitnimmt, sondern auch, wenn wir mal auf diese ganzen anderen Sachen schon mal gucken, jetzt ein bisschen weiter, World Matchplay oder auch European Tour, was Pro Tour Order of Merit Setzlistenposition angeht, da hat er mit diesem Sieg auch einen Riesenschritt für die kommenden Monate gemacht.
Ganz genau, also im Matchplay-Race hat er sich jetzt reingespielt, da war er vorher gar nicht drin, im Grand Prix-Race ist er schon weit vorne, also er wird sich für diese Major-Turniere qualifizieren. Players Championship Finals müssen wir gar nicht drüber sprechen, da ist er aktuell die Nummer 3 nach 6 Turnieren und dementsprechend werden wir Barney überall sehen und die Teilnahme an Matchplay, an Grand Prix ist natürlich der Schlüssel dafür, um dann eben sich auch über Jahre in den Top 32 zu halten. Also das sieht jetzt richtig gut aus und der alte Mann, er hat es wieder allen gezeigt. Sprechen wir weiter über, ja nicht despektierlich gemeint, über die etwas älteren Herrschaften. Neben Gary Anderson, der im Halbfinale stand und sich dieses tolle Match mit Barney geboten hat, auch Peter Wright wieder gut unterwegs gewesen im Viertelfinale, raus wiederum gegen Gary Anderson. Aber bei Peter Wright, da geht es in die richtige Richtung, das hast du eben auch schon erwähnt. Gary Anderson wiederum in der Runde zuvor im Achtelfinale 113 gespielt gegen Daryl Gurney. Also tatsächlich wird da so ein bisschen Muster raus, ne, dass diese ganzen schon einmal abgeschriebenen Spieler aktuell echt gut performen.
Ja, und ich möchte das jetzt nicht zu sehr immer auf einzelne Namen reduzieren. Dennoch bin ich der Meinung, dass gerade auch, das habe ich bei Michael van Gerven beispielsweise immer im Kopf, dass der wieder hungriger, motivierter wirkt, sich auch öfter mal bei Players Championship Turnieren blicken lässt, weil eben auch frisches Blut mit reingekommen ist mit einem Luke Littler, dass du eben auch mit Luke Humphreys einen hast, der diese Turniere reihenweise abgesahnt hat, die großen Dinger in den letzten Monaten, und sich die Leute, die eben lange dabei sind, die auch eine große Reputation haben, das einfach nochmal allen zeigen wollen oder sich das selber zeigen wollen. Und du merkst einfach, gerade bei einem Anderson, der hat unfassbar viel Bock zu spielen. Wenn du den im Streaming-Board siehst, der hat klar, eine gewisse Grundanspannung ist vorhanden, die muss auch da sein, nur der wirkt unfassbar locker, der wirkt überhaupt nicht verkrampft, sondern dem siehst du einfach an, der hat richtig Bock, Darts zu spielen. Und dann, ja, bei so einem Talent, bei so einem Touch, da fliegen diese Averages dann auch rein, die er da ins Board brennt. Und Peter Wright, da ist die Premier League vielleicht aktuell noch ein bisschen zu viel für ihn, weil er da wirklich gegen die Creme de la Creme spielt, die es aktuell gibt. Nur wenn man mal, ja, wenn sie dann halt alle zusammenkommen, dann zeigt er auch einfach, dass er wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, gute Matches spielt, auch sehr konstant ist auf der Pro Tour. Das, was ihm im vergangenen Jahr gründlich in die Hose gegangen ist. Von daher, das ist auch, glaube ich, einfach gut zu sehen für den Sport, dass die großen Namen weiterhin mitmischen können, dass sie noch nicht fertig haben und dass von unten auch viel nachkommt und man diese Generation-Duelle jetzt schon sehen kann.
Ansonsten hatten wir auch noch einen Überraschungsviertelfinalisten mit James Harrell, steht allerdings sogar schon zum zweiten Mal in einem Viertelfinale nach dem Gewinn der Tourkarte, also der ist auch gut unterwegs auf der Pro Tour. Cameron Menzies mit einem guten Ergebnis komplettiert das wirklich starke Resultat der Schotten, die drei Viertelfinalisten gestellt haben. Michael van Gerven zurück auf der Pro Tour unterwegs gewesen, verliert in Runde Nummer 4 gegen Peter Wright mit 4-6, gegen den hat er ja zuletzt auch schon auf der European Tour verloren, also das wieder so ein Off-Match von MVG, spielt 88 im Average, nachdem er zuvor Gabriel Clemens rausgenommen hatte in einem sehr, sehr starken Spiel. Wie blickst du aktuell auf Michael van Gerven? Er hatte ja zwischendurch diese überragende Phase in der Premier League, begonnen mit dem Spieltag in Berlin, dann hat er Luke Littler insgesamt dreimal in Folge geschlagen, zuletzt ein überragendes Match wieder gegen ihn gespielt, aber trotzdem klar verloren, also ist von allem etwas dabei. Also er hatte schon diese wirklich klinisch gute Phase, aber auch eine merkwürdig schwache Phase mit 4 Averages, glaube ich, auch unter den 95.
Richtig. Also Van Gerven ist einer, der in den vergangenen Jahren so unfassbar viel gespielt hat, alles mitgenommen hat. Wenn man sich auch seinen Wurfstil anschaut, der ist sehr, glaube ich, kraftanstrengend für ihn oder zumindest für seinen Körper. Und was ich so bei Van Gerven rausnehme, ist dadurch, dass Humphreys so viel gewonnen hat, dass alle über Luke Littler sprechen. Der will einfach zeigen, dass er der Endgegner ist, dass er sozusagen the final boss ist. Und deswegen wirkt er auch für mich hungrig. Hat auch drei Spieltage in der Premier League hintereinander gewonnen. Und da hat man auch schon gesehen, der hat wieder eine etwas andere Einstellung. Der ist wieder gieriger geworden, weil eben auch diese neuen Herausforderer jetzt da sind und er zeigen möchte, er ist weiterhin die Nummer eins. Und das sollen auch alle spüren und wissen. Ich glaube allerdings auch, diese Leistungsschwankung, die du ja angesprochen hast, womit die zu erklären sind, für mich muss Van Gerven so ein bisschen aufpassen, weil er aus meiner Sicht einen intensiven Wurfstil hat, körperlich gesehen, dass er nicht zu so einer Art Rafael Nadal des Darts wird. Also Nadal, ein unfassbar geiler Spieler im Tennis, aber der seinen Körper über die Jahre sehr malträtiert hat. Und bei Van Gerven sieht man das auch, hier mal ein Wehwehchen, da mal ein Wehwehchen, dann hat am letzten Spieltag die Schulterprobleme gemacht, dann weiß man eben nicht, wie war jetzt bei der Pro Tour, war da wirklich hundertprozentig fit, und das wirkt sich dann auch auf die Averages aus, weil dann kannst du zwar Matches im TV spielen, aber nicht so lang trainieren. Deswegen, ich glaube, wenn Van Gerven hundertprozentig fit ist, dann sehen wir auch den, der drei Premier League Spieltage in Folge gewonnen hat. Und wenn er eben nicht so performt, dann hängt das auch, glaube ich, damit zusammen, dass es hier ein bisschen zwickt, da ein bisschen zwickt und er einfach nicht zu 100% fit ist.
Schulterprobleme werden gleich natürlich bei der Betrachtung von PC6 auch noch eine Rolle spielen, aber natürlich, die Gefahr ist bei Michael van Gerven immer größer als zum Beispiel als bei einem Gary Anderson, der dann eben zurückgezogen hat oder aufgegeben hat gegen Martin Schindler in einem vergleichsweise ja auch unwichtigen Spiel. Ne? Also du musst dann dafür sorgen, dass du fit bist bei den entscheidenden Turnieren, und Michael van Gerven ja, hat vielleicht dann auch seine Schulter ein bisschen zu sehr in Anspruch genommen und ist dann eben keiner, der dann rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat. Er hatte ja vor allen Dingen dann mit diesen Schulterproblemen zu kämpfen im Spiel gegen Menzo Suljovic bei den UK Open. Blicken wir, bevor wir zu Players Championship Nummer 6 zu sprechen kommen, aber noch auf die Deutschen. Das waren keine guten Ergebnisse. Wir hatten 3 Spieler in der dritten Runde, aber keiner, der es ins Achtelfinale geschafft hat. Bei 9 deutschen Startern ist das dann ein bisschen wenig. Nicht. Gabriel Clemens, Florian Hempel, Ricardo Pietrzko immerhin in Runde 3. Fangen wir mit Gaga an, der setzt sich zweimal jeweils im Decider gegen Saganski und Lovely durch, verliert dann gegen Clemens. Wichtig für ihn, dass er dieses Match oder diese beiden engen Matches zumindest mal gezogen hat, weil die Bilanz ist bis dato echt nicht gut. Also er spielt vom Average her meistens einen stabilen Pfeil, aber die Ergebnisse kommen so gar nicht in diesem Jahr.
Richtig. Und da muss man dann auch als Spieler aufpassen, weil du immer eine gewisse Phase hast. Das kann man im Sport überall beobachten. Du spielst gut, aber kannst vergleichsweise die Ergebnisse nicht ziehen. Und dann ist es irgendwann auch so, dass du dieses Level auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt, was auch völlig menschlich ist, dann nicht mehr halten kannst. Und dann passen eben nicht nur die Ergebnisse nicht mehr, sondern auch die Leistung. Und das Jahr, was Gabriel Clemens bislang spielt, kann ihn nicht zufriedenstellen, darf ihn nicht zufriedenstellen. Wenn man ihn selber fragt, weiß er das auch. Das ist gemessen auch an seinen Ansprüchen zu wenig. Und aus meiner Sicht muss er schnell in die Pötte kommen, weil man auch nicht vergessen darf, der hat am Ende des Jahres sehr, sehr viel Kohle zu verteidigen bei der Weltmeisterschaft mit seinen 100.000 Pfund, die er da gewonnen hat vor 2 Jahren. Das muss er verteidigen oder ansatzweise irgendwie mal ein bisschen reinspielen, damit die Fallhöhe bei der WM nicht so groß wird. Und ja, auch zusehen, dass er jetzt wirklich Ergebnisse liefert, egal ob das schön ist oder nicht, weil wir werden ja darüber dann sicherlich auch noch ein bisschen sprechen. Diese sensationelle Bilanz von Gabriel Clemens, Matchplay-Teilnahme, Grand Prix-Teilnahme, das ist ja auch dadurch alles in Gefahr, wenn er auf der Pro-Tour nicht performt.
Die wackeln mehr denn je, die Teilnahme an diesen großen Turnieren. Darüber sprechen wir im Anschluss auf jeden Fall noch. Ricardo Pietrzko, da läuft es übrigens genau andersherum. Also bei ihm sind die hohen Averages wirklich rar gesät. Er hatte ein super Spiel mit 98 im Schnitt gegen Ricky Evans in der ersten Runde von Players Championship 5. Danach gewinnt er mit 80 gegen Dylan Slevin. Und ich weiß gar nicht mehr, wie oft Ricardo in diesem Jahr schon Spiele mit einem unteren oder Mitte 80 Average tatsächlich gewonnen hat. Also es ist genau umgekehrt wie bei Gabriel Clemens. Die Averages sind wirklich nicht gut, um nicht zu sagen richtig schwach. Aber er gewinnt eben deutlich mehr Spiele. Das ist sehr interessant. Er verliert dann zwar gegen Jeffrey de Swaan in der dritten Runde, aber im Endergebnis unterscheidet er sich nicht von Gabriel Clemens.
Richtig. Nur, und das ist eben auch immer dieses Verrückte am Sport, dass du gut performen kannst, aber du ziehst irgendwie nichts raus. Und Ricardo Pietrzko schafft es aktuell zwar nicht, das zu spielen, was er kann, bei weitem nicht das zu spielen, was er kann, zumindest bei den Players Championship Turnieren, aber trotzdem vergleichsweise viel da rauszuziehen. Und letztendlich darf man nicht vergessen, das sind alles Einzelsportler, die füllen mit Ergebnissen, nicht mit Averages ihren Kühlschrank. Und dann würde ich auch 3, 4, 5, 6 dreckige Siege nehmen oder wissen, okay, da habe ich nicht gut gespielt, aber ich bin eine Runde weiter. Und hab da einfach Preisgeld eingespielt. Von daher, er hat ja auch schon gezeigt in diesem Jahr, dass er es anders kann, wo er dann ins Halbfinale marschiert ist in Wietze. Von daher, ist das vielleicht aber auch, wenn man es mal positiv sehen möchte oder drehen möchte, auch eine neu gewonnene Qualität von Ricardo Pietrzko, dass er es eben auch schafft, vergleichsweise gut die Ergebnisse einzufahren, obwohl die Averages eigentlich genau das Gegenteil widerspiegeln.
Genau das wäre der positive Spin. Der negative wäre eben, darauf zu blicken und zu sagen, ja, hier, das ist dann eine Phase, in der du viel Matchglück hast, die wird irgendwann enden und wenn du bis dahin deinen Standard nicht anhebst, dann wird es schwierig werden und du kommst in eine schlechte Phase rein. Positiv für ihn ist natürlich, dass er überhaupt gar keinen Qualifikationsdruck hat. Durch seinen European Tour Sieg in Hildesheim Ende letzten Jahres ist er ja erstmal wirklich total sicher für alle großen Turniere qualifiziert. Ansonsten müssen wir noch Florian Hempel erwähnen, mit einem guten Ergebnis hier in Runde 3 eingezogen. Unter anderem hatte er Brandon Doe Bohlen geschlagen über ein gutes Timing. In Runde 2 standen Pascal Rupprecht, für ihn so ein bisschen das Standardergebnis, darüber kommt er selten hinaus. Lukas Wenig als Neuling auf der Tour mit Runde 2 ebenfalls ordentlich bedient. Allerdings, ja, also ist vielleicht sogar schon ein bisschen mehr drin gewesen in der einen oder anderen Partie bislang. Jetzt geht er raus gegen John Henderson, am Tag danach gegen Robbie Knops. Also das sind natürlich dann auch Gegner, die kann oder muss er vielleicht als Tourkartenbesitzer auch schlagen. Wir hatten 4 Spieler, die in Runde 1 ausgeschieden sind. Martin Schindler, Paul Krone, Daniel Klose, Tim Wolters. Ganz kurzer Blick noch auf dieses Quartett. Also Martin sticht natürlich heraus. Der hatte jetzt auch wirklich gute Leistung bei den UK Open. Müssen wir vielleicht ein bisschen gesondert bewerten, auch wenn es da auf der Pro Tour aktuell nicht so richtig gut läuft. Aber ja, Daniel Klose kämpft um den Erhalt der Tourkarte. Krone und Wolters sind mehr oder weniger gut angekommen bislang auf der Tour als Neulinge.
Ja, so würde ich das auch formulieren. Also bei Martin Schindler kann man schon Ergebnisschwankungen feststellen. Man sieht, dass er wirklich gut performen kann, wie bei den UK Open. Auch gegen Cameron Menzies bei Players Championship 5 war das keine schlechte Leistung. Nur da hat das Ergebnis aus seiner Sicht nicht gestimmt. Was mir aber gefällt, ist, dass er sich davon nicht runterziehen lässt. Also, dass er mittlerweile auch dieses Mindset hat zu wissen, selbst wenn ich mal zwar gut spiele, aber ich gehe früh raus, dann muss das nichts bedeuten, sondern ich habe dieses innere Vertrauen auch in mich selbst zu wissen, dass ich einfach direkt am nächsten Tag wieder zurückschlagen kann. Das hat er dann auch getan. Und bei den anderen, die du schon beispielsweise angesprochen hast, bei Paul Krone beispielsweise, Tim Wolters unter anderem, die sind Neulinge auf der Tour, die sammeln Erfahrung und ich finde, die machen das bislang auch sehr ordentlich.
Tim Wolters vor allen Dingen hat ja jetzt erstmal seine ersten beiden Proto-Events gespielt, außerhalb von Deutschland, also auf der Proto noch gar nicht unterwegs gewesen, sondern nur bei den UK Open, und da hat er ja sein gesamtes Preisgeld bislang eingefahren mit diesem tollen Einzug in die vierte Runde. Sprechen wir jetzt über den Dienstag in Hildesheim, Players Championship Event Nummer 6. Es gewinnt am Ende Dave Chisnall im Endspiel gegen Dirk van Dijvenbode mit 8:6. Van Dijvenbode auch jemand, der aufgestanden ist, das hast du so oder so ähnlich ja eben auch schon eingangs formuliert, das ist eine schöne Geschichte, also dass da die Probleme einfach weg sind, das hat er jetzt unterstrichen mit diesem guten Run ins Finale. Gestoppt wurde er von Dave Chisnall, der zuvor Cameron Menzies im Decider geschlagen hat in Runde 1, dann sehr souverän gewonnen hat gegen Gavlas van der Voort, Dom Taylor, Martin Schindler und Ross Smith und im Finale dann mit 8:6 gegen Dirk gewinnt. Typisch Chizzy, man schreibt ihn irgendwie nicht ab, weil man es halt weiß, dass er unfassbar schlechte Phasen haben kann in einem Jahr, aber dann gefühlt auch wieder 2 Wochen später alles rasiert, und so war es auch jetzt.
Ja, also Dave Chisnall ist da, finde ich, auch ein tolles Phänomen für eine gute, ein gutes Vertrauen in sich selber zu haben, auch zu wissen, dass es solche Phasen gibt. Der ist lange dabei, aber trotzdem das dann als Spieler auch so verpacken zu können, da sagt sich immer so einfach, das dann in der Praxis, in der Realität umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer, und das macht er wirklich sensationell. Chizzy hat einen schwierigen Start gehabt in dieses Jahr 2024, wie ich finde. Das ist der Pro-Tour-Spieler der vergangenen Saison gewesen. 3 European-Tour-Events hat er gewonnen, 2 Players-Championship-Turniere. Dann kommst du nicht gut rein, dann kommst du vielleicht auch ins Überlegen. Aber dann, wie du schon sagst, er dreht einfach den Spieß wieder rum, spielt dann einen tollen Tag und holt sich dann auch diesen Erfolg, seinen ersten Titel in diesem Jahr, und schraubt weiter auch an seinem Mr. Pro-Tour-Status.
Dirk van Dijvenbode hat es nur knapp verpasst, im World Cup of Darts Race an Danny Noppert vorbeizuziehen, aber es ist mittlerweile sehr, sehr knapp, wenn es darum geht, wer neben Michael van Gerven in Frankfurt dabei ist im World Cup Race. Van Dijvenbode nur noch 1.750 Pfund hinter Noppert, und ansonsten haben wir noch 2 weitere spannende World Cup Races unter den Top-Nationen. Belgien, da sind so knapp 20.000 zwischen Halbrechts und De Decker, das ist ja aus vielen Faktoren spannend, und vor allen Dingen ganz, ganz eng Nordirland, Daryl Gurney 1.500 Pfund vor Brendan Dolan. Dieses nordirische Doppel, was es seit Jahren gibt, Gurney-Dolan, wird ja gesprengt. Josh Rock hat seinen Platz de facto sicher, und Daryl Gurney hat jetzt einiges getan, um sich auf den 2. Rang zu spielen. Er kommt hier ins Halbfinale, müssen wir auch mal drüber reden. Daryl Gurney schlägt Michael van Gerven, hat wirklich jetzt wieder Anzeichen gezeigt, dass es auch langsam aber sicher in die richtige Richtung geht, schon seit mehreren Monaten.
Das auf jeden Fall. Er ist zumindest mal wieder konstanter geworden. Er wird wahrscheinlich nie wieder dieser Daryl Gurney sein, der mal die Nummer 3 der Order of Merit war. Aber, und das ist eben auch für ihn ein wichtiges Zeichen, ein Spieler, der, wenn er auf seinem Level spielt, dann kann er jeden schlagen und auch für wirklich jeden sehr unangenehm sein. Und das hat er jetzt an diesem Tag auch wieder gezeigt. Ihm fehlt zwar mittlerweile diese ganz große Konstanz, aber die Ergebnisse werden langsam aber sicher dann auch wieder besser, wenn man sich mal dann so das große Ganze anschaut. Von daher, ja, alle Fans von Daryl Gurney werden da, glaube ich, auch wieder sehr froh sein, dass es dann doch nicht dieser komplette Downfall war, wie man das schon bei anderen Spielern gesehen hat, sondern er sich wirklich wieder zurückkämpfen konnte.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ansonsten eine tolle Woche erlebt hat Ross Smith mit 2 Halbfinals hier in Hildesheim. Wirklich sehr, sehr gute Leistungen vom Smudger. Gute Leistungen haben auch 2 Challenge-Tour-Spieler geliefert am Dienstag. Danny Jansen und Connor Scutt sind beide ins Viertelfinale eingezogen. Scutt hatte ja seine Tourkarte verloren, Jansen hatte sie verloren. Jansen ja wirklich einen heftigen Downfall erlebt nach einem starken ersten Jahr inklusive WM-Teilnahme auf der Tour. Im zweiten Jahr dann wirklich fast nur noch verloren. Und jetzt allerdings spielt er überragend auf der Challenge-Tour, ist da der Gesamtführende. Und das scheinen jetzt hier Spieler zu sein oder vor allen Dingen scheint Jansen einer zu sein, der es jetzt auch auf der Pro Tour echt wieder gut zeigen kann, was er drauf hat, der sich dann auch über den Verlust der Tourkarte, ich sag mal, hinwegsetzt und die neuen Möglichkeiten als Challenge-Tour-Spieler dann auch für sich nutzen kann. Also Scott Williams hat es auch mal gesagt, ne, dass es natürlich am Selbstvertrauen nagt, wenn du diese Challenge-Tour nicht mehr spielen kannst und dann eben reihenweise in frühen Runden bei der Pro Tour ausscheidest, also die Challenge Tour, kann schon echt ein großes Sprungbrett sein. Es muss kein Sargnagel sein für Spieler. Im Gegenteil.
Auf jeden Fall. Also der Verlust der Tourcard, egal wie alt du bist, egal was du gewonnen hast oder auch nicht, das muss nie das Ende sein für einen Dartspieler, sondern das Wichtigste ist immer erstmal, was du daraus machst. Und gerade bei Danny Jansen, in dem Fall sehr junger Spieler, vielleicht auch gar nicht so schlecht, klar, im Nachhinein oder jetzt ist das immer einfach zu sagen, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt dann gewesen, auch wieder diesen Schritt zurückzumachen, um dann 2 wieder nach vorne gehen zu können, weil du im Prinzip dieses Wechselbad der Gefühle wie kaum ein anderer Spieler erlebt hast. Du holst dir die Tourcard, dann gewinnst du relativ schnell als junger Spieler einen Pro-Tour-Titel. Dann denkst du vielleicht auch, das geht so weiter oder du schaffst es einfach, dich in Regionen zu spielen, an die du zwar immer gedacht hast, aber dass die dann so schnell kommen und dann, ja, ist da vielleicht irgendwas dann auch mit dem Selbstverständnis, dass du glaubst, es geht vielleicht zu einfach und dann merkst du auf einmal, er hat ja doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder ging doch nicht so leicht von der Hand, dann musst du wieder ja sozusagen diesen Weg zurückgehen, verlierst die Tourcard und weißt, okay, jetzt muss ich's anders angehen, habe vielleicht doch Fehler gemacht da beim ersten Mal und Stand jetzt scheint er das wirklich gut hinzubekommen und ja, macht seine Sache sehr ordentlich.
Ein Lebenszeichen hat gesendet Karel Sedlacek. Der Mann hat noch die Tourkarte, droht sie aber zu verlieren, steht aber hier im Viertelfinale und sorgt damit für ein sehr überraschendes Ergebnis. Ja gut, ansonsten Michael van Gerven haben wir angesprochen, gegen Daryl Gurney raus. Raymond van Barneveld verliert gegen eben jenen Danny Jansen in Runde 3 mit 5-6. Trotzdem natürlich ja auch da wieder im Geld gewesen, 2 Partien gewonnen, alles in Ordnung. Und für Barney steht hier natürlich in erster Linie der Sieg am Montag. Sprechen wir über die Deutschen. Martin Schindler im Viertelfinale. Nach Aufgabe von Gary Anderson beim Stand von 3:3 im Achtelfinale habe ich mir notiert. Darüber müssen wir sprechen. Gary Anderson gibt dieses Spiel im Stream ab. Man hat es gut gesehen, wie es immer in der Schulter zwickt. Hat er immer so ein paar Bewegungen gemacht und dann nach einer, ich glaube, verkorksten 60er-Aufnahme hat er dann gesagt, geht nicht mehr, hat Martin gratuliert. Wir müssen beenden. Und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Gerade in seinem Alter, wo dann die Wehwehchen auch ein bisschen größer und häufiger auftreten, ist es wichtig, sich nicht zu verheizen in vermeintlich unwichtigeren Turnieren.
Ja, das auf jeden Fall. Also Anderson spürt auch, dass er richtig gut drauf ist. Er hat die Lust einfach wieder für sich entdeckt, Darts zu spielen und war auch richtig gut wieder unterwegs in diesen 2 Tagen von Hildesheim. Also was der da teilweise gespielt hat, alle Gary Anderson-Fans zu Hause, die wird das wahrscheinlich richtig freuen zu sehen, dass ihr Hero es nach wie vor krachen lässt, auch weiterhin einer ist, der bei der Vergabe von großen Titeln ein Wörtchen mitreden kann, wenn er diese Form weiter an den Tag legt. Und Anderson ist auch einer, das hat nicht nur jetzt Hildesheim gezeigt, sondern auch die Vergangenheit, wo er oftmals schon mit dem etwas kleineren oder vielleicht auch größeren Wehwehchen zu kämpfen hatte. Vor ein paar Jahren war es auch mal das Auge gewesen, dann hat es im Rücken beispielsweise gezwickt. Da ist er ja dann kurz vor den UK Open wieder zurückgekommen, hat er auch beispielsweise die Premier League in dem Jahr komplett abgesagt. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass ein Spieler einschätzen kann, macht das jetzt Sinn, ergibt das wirklich Sinn? Und hier hat er sich gesagt, ich bin gut drauf, aber ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen dieses Match gewinnen, weil was habe ich in dem Moment davon? Und das gefällt mir ehrlich gesagt auch. Nicht dieser übertriebene Ehrgeiz, sondern auch langfristig zu denken.
Zu seinem Gegner Martin Schindler noch vielleicht gesagt, er gewinnt in Runde 1 im Decider gegen Graham Hall. Danach ein starkes Spiel gegen Jelle Klaassen gewonnen, gegen Chris Landmann. Schwaches Spiel, am Ende 6-3 gezogen, dann eben der Sieg über Gary Anderson und gegen Dave Chisnell war dann Endstation. Also ja, ein paar mäßige Leistungen, aber das Ergebnis stimmt. Viertelfinale ist ein sehr, sehr gutes Resultat für ihn. Ricardo Pietrzko verliert in Runde 2 im Decider gegen Conor Scott. Daniel Klose und Lukas Wenig ebenfalls in Runde 2 raus. Und die anderen 5 Kollegen, Clemens, Hempel, Rupprecht, Krone, Wolters, alle in Runde 1 ausgeschieden. Und wir müssen einmal mehr über Gabriel Clemens sprechen. In einem deutsch-deutschen Duell verliert er gegen Lukas Wenig 5-6, robbt sich daran nach 1-5 Rückstand, glaube ich, gewinnt er 4 Legs in Folge, verliert dann allerdings den Decider. Das ist natürlich dann wieder ein bitteres Ergebnis und zeigt einmal mehr, wie schwierig es auch für ihn jetzt werden wird, sich tatsächlich dann auch in der Proto-Order of Merit oben zu halten. Er muss jetzt zum Beispiel auch in die Qualifikation für die European Tour Events 5 und 6. Da hat er den Cut wirklich um einen einzigen Sieg verpasst. Also das ist eine Entwicklung, die ist alles andere als positiv. Und eben schon von dir thematisiert, Matchplay und Grand Prix sind gefährdet, die Teilnahme.
Ja, aus deutscher Sicht sind das keine guten Nachrichten. Und ich möchte es mal so formulieren, es ist auch irgendwo ein Stück weit normal. Also es ging bei Gabriel Clemens in den letzten Jahren immer nur in eine Richtung nach oben. Und wenn es nicht nach oben ging, dann ging es zumindest nicht nach unten. Dann war er sehr stabil und sehr konstant gewesen. Nur, und das lässt sich einfach nicht aufhalten, diese Phasen hat jeder, wo es dann auch mal nicht so läuft. Und die Tour ist mittlerweile so qualitativ hochwertig geworden, nicht nur was die Qualität angeht, sondern auch die Quantität. Und wenn du da eben mal nicht dein bestes Spiel zeigst oder es auch nicht schaffst, die Ergebnisse auf deine Seite zu ziehen, dann sind eben andere da, die performen. Und das ist eine schwierige Phase für Gabriel Clemens, aber ich glaube, dass er aus der sich wieder herauskämpfen kann. Die Frage ist dann wirklich nur, wie geht er jetzt mit diesen Situationen auch alles um? Nur so wie ich Gabriel jetzt in den letzten Jahren verfolgt habe, ist das immer einer, der einen langfristigen Plan hat. Und da wird er sich jetzt von dieser schwierigen Phase nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach weiter trainieren. Und dann muss man aus deutscher Sicht einfach hoffen, dass er ja wieder gute Ergebnisse einfährt.
Was ja bislang wirklich auf Gabriel Clemens wie kaum auf einen anderen Spieler zutrifft. Es war ein sehr gesunder, ein stetiger, konstanter Schritt nach oben. Es waren nicht die 7-Meilen-Stiefel, jetzt mal abgesehen von der Weltmeisterschaft, die aber jetzt rückblickend eher ein One-Hit-Wonder war. Aber ganz wichtige Erkenntnis und auch von dir auf den Punkt gebracht, finde ich sehr, sehr gut. Es ging zumindest nicht rückwärts. Und das ist jetzt gerade mal so der Fall, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Was die Averages anbetrifft, sieht es gar nicht so schlimm aus. Wir schauen uns vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit der Average-Tabelle an nach 6 Players Championship Events. Und da liegen Gabriel Clemens und Martin Schindler auf den Rängen 53 und 52. Das sind die besten Deutschen. Jetzt kann man sagen, so gerade in der ersten Hälfte der 128 Tourkarteninhaber, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und das stimmt auch. Aber trotzdem, es sind immerhin noch die Besten. Und sie stehen auch weit vor einem Ricardo Pietrzko, der ist die 112 in der Average-Liste. Aber Ricardo hat eine Bilanz, eine Siegbilanz in diesem Jahr bei den 6 Turnieren von 10-6. Martin Schindler steht immerhin bei 6-6 und Gabriel Clemens bei 3-6. Und das beschreibt jetzt nochmal schwarz auf weiß das, was wir eben schon besprochen haben.
Auf jeden Fall. Und ich finde das auch gut, dass du das nochmal zahlenmäßig gerade untermauert hast. Die Averages sind immer eine Sache, die Ergebnisse dann wieder was anderes. Und zum einen kommt es dann auch noch darauf an, auf welchen Gegner du beispielsweise auch triffst. Also man muss sich ja beispielsweise nur diese erste Runde, finde ich dann immer sehr interessant, bei den Players Championship Turnieren angucken. Da sind Leute wie ein Willie O'Connor, wo man weiß, der kann es auch mal krachen lassen, der spielt dann knapp eine 110. Dann hast du aber auch wieder Leute wie ein Michele Turetta, der dann in der ersten Runde mal 69 spielt. Also es kommt auch immer ein Stück weit drauf an, wen erwischst du denn gerade? Wer kommt denn auch gut in diesen Tag hinein? Und ja, Gabriel Clemens hat vielleicht gerade nicht dieses Matchglück, hat dieses Spielglück nicht oder läuft dann vielleicht auch mal ja in einen Gegner rein, der eine gute erste Runde spielt, wo er dann diesen kleinen Fehler macht, der einfach bestraft wird. Ich will es nicht zu schön reden, will es auch nicht zu schlecht reden. Die Bilanz ist einfach nicht zufriedenstellend aus seiner Sicht. Und was da hilft, ist zwar immer sehr doof oder sehr salopp formuliert, das sind Ergebnisse. Und wenn die wieder besser werden, dann steigert sich auch automatisch das Selbstvertrauen.
Ich kann ja nochmal ganz eben die Liste der Deutschen, die Siegbilanz komplettieren. Martin Schindler und Florian Hempel sind beide bei 6-6. Ricardo haben wir erwähnt mit 10-6. Paul Krone 5-6. Lukas Wenig 4-6. Genauso wie Pascal Rupprecht. Dann eben Clemens mit 3-6. Daniel Klose 2-6. Und Tim Wolters 0-2. Aber da ragt eben das UK Open Resultat heraus. Und ansonsten vielleicht noch eine Kuriosität. Es gibt nur noch einen Tourcard-Holder komplett ohne Preisgeld auf nicht der Tour, sondern insgesamt jetzt eben mit dem UK Open-Ergebnis reingerechnet, ist das Martin Dracht, der noch bei 0 Pfund steht. Auf der Pro-Tour sind noch ein paar mehr Spieler sieglos. Dazu zählt auch eben Tim Wolters, der hat jetzt allerdings erst 2 Turniere gespielt. Dazu zählt ein Robert Grundy. Und ansonsten haben wir noch ein paar Namen, die würde ich jetzt einfach mal gerne hier in den Topf werfen. Und das sind ein paar durchaus überraschende Namen von Spielern, die schon länger eine Tourkarte haben, seit mindestens einem Jahr, in diesem Jahr aber noch gar nicht gecasht haben bei den Players Championship Events. Unter anderem Jack Labre, das ist jetzt keine große Überraschung. Dann allerdings auch ein Adam Warner, der schon mal ein paar bessere Spiele gezeigt hat. Callum Goffin, würde ich sagen, gar keine Überraschung. Wirkliche Überraschungen sind dann vielleicht eher, ja, Josh Payne vielleicht mit Abstrichen, aber vor allen Dingen Keane Berry und Matt Campbell, die wirklich richtig schwach unterwegs sind.
Ja, gerade die beiden Letztgenannten. Wir haben Matt Campbell noch bei der Weltmeisterschaft auch gesehen, wie er dann gegen Luke Littler gespielt hat, wo er auch ja für Aufsehen sorgen konnte, der Ginger Ninja, wo wir auch wissen, was der spielen kann. Und dann mal sich so diese Bilanz anzugucken nach 6 Players Championship Turnieren und dann liest du da noch kein Preisgeld eingespielt. Das spricht nicht für ihn. Und bei Keane Berry wirklich sehr hoffnungsvoll auch gewesen, dass das einer ist, dieser jungen Garde, der sich da weit nach vorne spielen kann in den nächsten Jahren. Da geht's jetzt wirklich rückwärts. Man merkt auch Selbstvertrauen so gut wie gar nicht vorhanden. Also das ist keine gute Entwicklung, die er da gerade durchmacht. Und ja, da wird sich auch zeigen, wie er mit dieser Phase umgehen kann. Aber für ihn ist das jetzt ja auch eine Phase, die er vielleicht noch so gar nicht kannte bislang in seiner Darts-Laufbahn. Und da wird's auch sehr interessant sein zu sehen, wie er das auch wirklich alles wegstecken kann.
Zumindest liefen die UK Open gut, also die reißen es so ein bisschen raus. Da stand er ja im Achtelfinale und hat gegen Rob Cross verloren. Gut, das war jetzt der Blick auf die Players Championship Turniere in Hildesheim in dieser Woche. Wir haben eben schon mal ganz kurz so ein paar Major Races angerissen. Wir können jetzt mal ein bisschen expliziter draufschauen. Das World Matchplay Race ist sicherlich das Spannendste, weil es auch in Anführungsstrichen nur noch ja, 3,5 Monate geht. Der Cut-off ist am 7. Juli und aus deutscher Sicht ist ganz sicher dabei Ricardo Pietrzko, das ist logisch. Gabriel Clemens und Martin Schindler müssen noch kämpfen und da wird dann eben ganz besonders wichtig, wie sie auf der European Tour abschneiden. Sie sind für die nächsten Turniere qualifiziert. Martin ist qualifiziert für die nächsten 5 European Tour Events. Gabriel Clemens für die nächsten 3. Muss sich für Event 5 und 6 in Graz und Kiel noch qualifizieren. Aber darauf wird es maßgeblich ankommen. Also da braucht es dann vor allen Dingen die Siege in den ersten Runden, um da ins Preisgeld auch zu kommen, damit man Preisgeld für die Rangliste hat. Weil ansonsten wird es schwierig. Also Martin liegt 3.500 hinter Brandon Dolan, der den letzten Platz in der Proto Order of Merit fürs Matchplay belegt und Gabriel Clemens liegt nochmal 250 Pfund dahinter. Also für beide quasi die identische Ausgangslage.
Genau, und wie du das auch gerade schon mit dem fehlenden Preisgeld aufgedröselt hast, das ist schon ein bisschen. Also man darf das auch nicht unterschätzen oder auch kleinreden und sagen, ja, der Abstand, der ist ja noch im Rahmen. Also man merkt schon, selbst wenn sie da jetzt ihre erste Runde beispielsweise mal gewinnen bei den Players Championship Turnieren, das sind 1.000 Pfund, die man da mittlerweile einstreicht. Aber da machst du nicht diesen großen Satz, um dann auch wirklich in diese Top 16 reinzukommen und die dort drin stehen. Die sammeln ja auch irgendwo an irgendwelchen Stellen noch Preisgeld ein und den musst du dann auch mal einen tieferen Run zutrauen. Brandon Dolan, Andrew Gilding, James Wade beispielsweise, die da auch mit drinstehen. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, die ersten Runden gewinnen, das ist wichtig für Martin oder auch für Gabriel und dann auch mal so einen etwas tieferen Lauf mit einbauen, weil dann hast du auch wieder ein bisschen Ruhe und dann weißt du, es kommt nicht nur auf dieses einzelne Ergebnis dann an, sondern ja, einfach schön konstant sein und dann auch mal ein richtig gutes reinstreuen. Ich glaube, das wird helfen, aber sie sind auf jeden Fall unter Zugzwang.
Ja, so ein Turniersieg wird natürlich auch helfen auf der Pro-Tour. Da sind Gabriel und Martin weiterhin die Spieler, die höchst gerankten Spieler ohne PDC-Titel. Und da warten wir jetzt natürlich immer noch drauf. Grundsätzlich haben sie es im Tank. Ich würde sagen, Martin ist tendenziell aktuell ein bisschen höher einzuschätzen, weil er dann doch regelmäßiger die Ergebnisse liefert. Average-technisch, das haben wir beides gesagt, also leistungstechnisch sind beide auf dem identischen Niveau. Es finden noch statt, insgesamt bis zum Matchplay, die in dieses Race zählen, 7 Events auf der European Tour und 8 Events auf der normalen Pro Tour. Also da wird auch noch um einiges gespielt. Gut, ansonsten schauen wir vielleicht dann jetzt mal auf das Grand Prix Race. Da sieht es ja, ein bisschen ähnlich aus. Also Gabriel Clemens ist ganz nah dran, 1.000 Pfund hinter Cameron Menzies. Das ist genau ein Platz, der ihm aktuell fehlt, um in der Proto Order of Merit unter den Provisional Qualifiers zu stehen. Bei Martin sieht es schwierig aus. Der hat insgesamt 5.000 Pfund Rückstand und ist die 31. Also da sind vor allen Dingen auch sehr viele Spieler dazwischen. Das wiederum ist auch eine Entwicklung, die natürlich für ihn ganz und gar nicht in die richtige Richtung geht. Da wird der Zugzwang dann auch im Laufe des Jahres größer, sollten einzelne richtige Top-Ergebnisse ausbleiben. Ich denke, das müssen wir immer noch erwähnen. Wenn da ein Ergebnis steht wie bei Barney oder selbst nur ein Finale, dann bringt dich das so weit nach vorne, weil es noch alles eng ist. Aber trotzdem, der Druck droht natürlich größer zu werden, um es so zu formulieren.
Das auf jeden Fall und die Krux an dieser ganzen Sache ist auch immer, dass diese Pro Tour Order of Merit eine Einjahresrangliste ist und Martin hat, wie ich finde, im ersten Halbjahr 2023 wirklich sehr stark, aber auch konstant performt. Dann in der zweiten Jahreshälfte hat man das Gefühl gehabt, zumindest ich, ging so ein bisschen der Saft aus, was zumindest die Konstanz anbelangt. Das war dann nicht mehr so erdrückend stark gewesen wie in der ersten Jahreshälfte. Und er befindet sich eben gerade in dieser ersten Jahreshälfte. Heißt, er verteidigt auch, sage ich mal, diese konstanten Ergebnisse, die er eben vor einem Jahr eingefahren hat. Und wenn du die dann nicht so regelmäßig bestätigen kannst, klar, dann geht was raus, dann gehst du auch in den Rankings runter. Aber dann bist du eben auch, wie du das schon angesprochen hast, unter Zugzwang, irgendwann liefern zu müssen. Und ich glaube, als Sportler willst du vor allem auch immer konstant performen. Und wenn du es nicht auf einzelne Ergebnisse ankommen lassen willst, dann musst du auch sehr schnell wieder ergebnistechnisch in eine Spur finden. Und das ist dann diesen schmalen Grat zu finden, nicht zu hektisch zu werden, dann auch nicht zu nervös zu werden, sondern einfach sein Ding weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass die Ergebnisse dann wieder kommen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ja, klar, Lücke ist groß, aber aktuell bin ich noch zuversichtlich, dass Martin dann auch rechtzeitig die Kurve kriegt und wir ihn dann bei dem ein oder anderen großen Turnier noch sehen werden.
Der Vollständigkeit halber, Ricardo Pietrzko ist natürlich für den Grand Prix auch erstmals qualifiziert. Ganz zum Schluss noch der ganz weite Vorausblick auf die Weltmeisterschaft. Stand jetzt natürlich, Clemens und Schindler müssen sich da keine Sorgen machen. Die werden auf jeden Fall unter den Top 32 zum Cut-Off stehen. Ricardo Pietrzko ist aktuell tatsächlich auch ein gesetzter Spieler, ist die 32, hat knapp 8000 Pfund Vorsprung auf Gian van Veen, aber das geht auch in die richtige Richtung. Ich denke, wir werden erstmals drei gesetzte deutsche Spieler dann im Ellipelli haben. Auf der Proto-Rangliste tut sich noch relativ wenig. Da sind wir auch in einem ganz, ganz frühen Stadium. Stand jetzt Lukas Wenig, auch dank der zwei Qualifikationen für die European Tour, ist dort die 17 und wäre qualifiziert. Florian Hempel, Paul Krone sind auch nicht so weit weg. Also da kann auch noch was gehen. Stand jetzt wären es 4 Spieler plus dann eventuell ein deutscher Sieger der PDC Europe Super League. Das ist der ganz weite Vorausblick auf das Ende des Jahres. Bis dahin werden wir uns sicherlich hier nochmal hören, Christian. Ich habe mich sehr gefreut über dein Podcast-Comeback. Gerne wieder in naher Zukunft. Und ja, ich bin gespannt, was du jetzt zum Abschluss vielleicht noch sagst. Auf was freust du dich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dartstechnisch? Wir sind ja so, ich sag mal, im Bergfestmodus der Premier League. Wir haben gestern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier auf allen Kanälen den 8. Spieltag der Premier League erlebt. Darüber sprechen wir dann nächste Woche natürlich hier im Podcast ausführlich. Wir haben jetzt den Start der Women's Series an diesem Wochenende. Aber so an sich, worauf freust du dich in der nächsten Zeit?
Also ganz besonders auf die kommenden European Tour Events. Da will ich mir auch keins speziell rauspicken, sondern diesen neuen Modus, den man jetzt schon in Wietze gesehen hat, einfach mal auf sich wirken lassen, fand ich dann schon ganz cool, dass du auch Peter Wright gegen Michael van Gerven ganz, ganz früh siehst, dass da auch ein bisschen mal was durchgerüttelt wird, dass diese alten Muster aufgebrochen werden. Und ich glaube, für die Attraktivität, nicht nur vorm TV-Gerät, sondern auch für das Publikum, ist das einfach cool, da zu sehen, dass sich da ein bisschen was am Modus getan hat, dass große Namen auch schon in Hülle und Fülle am Freitag vertreten sind. Darauf freue ich mich einfach ganz besonders. Und auch wenn der Premier League-Modus dem einen oder anderen etwas zäh erscheint und vielleicht auch schon zu den Ohren rauskommt, freue ich mich einfach ganz besonders, dass die Premier League dann in so eine heiße Phase einbiegt, weil ich die Playoffs, glaube ich, kaum ein anderer richtig, richtig cool finde und die Premier League einfach für mich eines der größten Turniere ist und die ich mir immer unfassbar gerne anschaue.
Ja, und die Premier League macht ja in diesem Jahr deutlich mehr Spaß. Das haben wir jetzt hier auch schon an anderer Stelle so festgestellt. Das muss man der PDC ja lassen. Die Wahl von Luke Littler erweist sich natürlich als absoluter Glücksgriff und es könnte auch zum Glücksgriff sich erweisen, dass man ja zum Leidwesen einiger Pro-Tour-Spieler, einiger, ich sag mal, normaler Spieler dieses Euro-Tour-Quali-Format geändert hat. Ich entnehme jetzt deine Ausführungen, würde da einfach nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich entnehme deine Ausführungen, dass du eher sogar einer bist, der sagt, ja, man muss es der PDC lassen. Das ist vielleicht für, ich sag mal, für die PDC unwichtigere Spieler, so hart es klingt, ein Schlag ins Kontor gewesen, aber ja, für die Qualität der Turniere ist es eher zuträglich und dementsprechend vielleicht auch für den ein oder anderen Ticketverkauf.
Das auf jeden Fall. Du wirst es nie allen Leuten recht machen können. Es wird immer Leute geben, die das cool finden. Dann wird es immer Leute geben, die das dann weniger super finden, was man da macht. Auf der anderen Seite, Sport, egal wie viel Romantik man reinbringen will, ist knallhartes Business. Und für die PDC geht es auch darum, Geld zu machen, Tickets zu verkaufen. Und man sieht das, Premier League, wie viele Spieltage auch immer ausverkauft sind. Der Freitag der European Tour wird einfach dadurch deutlich attraktiver. Und das zeigt sich in allen anderen Sachen beispielsweise auch. Ich bin ja unter anderem auch ein großer Wrestling-Fan, was da in den USA immer passiert. Und wenn dann große Namen angekündigt werden, dann sind die Hallen einfach voll. Dann wird der Ticketverkauf nochmal angekurbelt. Und so ist das dann eben auch auf der European Tour. Von daher, ich glaube, auch wenn das für die Spieler dahinter wirklich ein Schlag in die Magengrube war, wird sich das auch positiv auf diejenigen auswirken, auch wenn das sich jetzt vielleicht komisch anhört, denn je mehr Tickets verkauft werden, je attraktiver das Produkt auch ist mit den großen Namen, umso mehr Geld kann man dann auch wieder in den Umlauf bringen. Das heißt, irgendwann kriegst du vielleicht für den Sieg bei der ersten Runde bei den Players Championship Turnieren, wenn du dann in der zweiten Runde stehst, nicht mehr 1.000 Pfund, sondern vielleicht irgendwann 2.000 Pfund. Und dann freuen sich auch die Spieler, die dahinter stehen, weil sie dann wieder ein bisschen mehr für das eigene Portemonnaie haben.
Sagt Christian Rüdiger. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Bleibt weiter diesem Podcast gewogen. Nächste Woche geht's dann mit der Analyse der Women's Series hier im Podcast weiter. Und natürlich schauen wir dann auch wieder auf alle Entwicklungen in der Premier League. Wunderbar. Und all das, was wir jetzt noch gar nicht wissen, was uns bis dahin aber ereilen wird in der PDC-Welt. Danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, klar, gern. Danke dir für deine Nachricht.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.